an der Selbstoptimierung zu arbeiten, heißt nicht, dass man im Egoismus untergehen muss, sondern dass man spielerisch über ein Better Me auch ein Better Planet erzeugen kann.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Episode von Gesund sein. Heute habe ich Christian Hamann dazu Gast. Hallo Christian.
Hi Stefanie.
Christian, mit dir möchte ich heute über ein enorm wichtiges Thema sprechen. Es geht wieder mal um Ernährung, aber aus einer ganz bestimmten Perspektive. Wir zoomen nämlich heute einmal ganz weit raus, um Ernährung als riesengroßen Hebel zu verstehen für einmal Public Health. Ja? Also was können wir für die Gesellschaft insgesamt an Gesundheit sozusagen darüber gewinnen? Was können wir aber auch für unsere Nachhaltigkeit gewinnen, für unsere Landwirtschaft und viele, viele weitere Themen, für unsere Produktivität insgesamt, für unsere psychische, mentale Gesundheit? Da hängt so, so viel dran. Ich möchte am Anfang einmal ganz kurz sagen, wie groß dieses Thema wirklich ist. Wir sprechen wirklich laut WHO Europa zum Beispiel von jährlich 120 bis 130 Milliarden direkte Gesundheitskosten. Wir sprechen für Deutschland, ja, für Adipositas allein von 63 Milliarden Euro pro Jahr, jedes Jahr. Und davon sind 29 Milliarden direkte Gesundheitskosten. Der Rest beläuft sich eben auf Produktivitätsverluste etc. pp. Der ganze Rattenschwanz, der eben mit Krankheitskosten natürlich auch einhergeht. Und dabei wissen wir, dass diese ungesunde Ernährung wirklich der größte vermeidbare Risikofaktor weltweit ist, um frühe Sterblichkeit zu verhindern. Das ist unvorstellbar, ja, was das für Implikationen hat. Und du selber sprichst ja immer von diesem $1 billion Business Case, ja, Entschuldigung, $5 billion Business Case. Darauf wirst du später noch eingehen. Das finde ich extrem spannend. Und vielleicht erklären wir mal ganz kurz, warum ich genau mit dir über dieses Thema spreche, indem du sagst, wo du arbeitest, was deine Rolle ist und was deine Mission ist.
Also im Grunde genommen habe ich zwei Jobs. Der die Miete bezahlt und den Kühlschrank füllt, ist mein Job bei der Dussmann Group, ein Dienstleistungsunternehmen, ähnlich wie die Compass Group, Sodexo, Aramark, also die großen Player im europäischen Raum, wenn es darum geht, Kantinen und Menschen vom Kindergarten bis zur Senioreneinrichtung über Studentenheime und klassische Betriebe zu versorgen. Also der Out-of-Home-Markt, da bin ich zu Hause und da bin ich für eine halbe Million Essen täglich in 10 verschiedenen Ländern auf der strategischen Ebene verantwortlich. Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die im operativen Bereich dafür Verantwortung tragen. Die sind auch wesentlich wichtiger, als ich das bin in dem Zusammenhang. Aber ja, irgendwer muss sich genau über die Themen Gedanken machen, über die du jetzt gerade schon gesprochen hast. Und meine Position heißt Head of Global Food Service Transformation. Und da steckt auch schon der Begriff drinnen, dass es viele Themen gibt, die zu transformieren sind. Ja. Und der zweite Job ist über das Food Service Innovation Lab, das ich mit Dussmann gemeinsam gegründet habe, eher eine Netzwerktätigkeit, um die richtigen Menschen zusammenzubringen. So hat man mich auch zu dir gebracht über die Zukunftsfabrik 2050, über ein tolles Alumni-Netzwerk der Hochschule St. Gallen. Das darf man, glaube ich, sagen auch. Ja, und also Netzwerkarbeit auf der einen Seite und Transformationsarbeit auf der anderen Seite, das beschäftigt mich 5 bis 6 Tage die Woche.
Das mindestens, glaube ich dir. Und es ist natürlich auch ein wahnsinnig, ja, sinnstiftender Job in diesem ganzen Kontext. Und du brennst ja auch wirklich für dieses Thema. Das merkt man richtig. Gab es irgendeinen Zeitpunkt in deiner Laufbahn, wo du gemerkt hast, jetzt ist es nicht mehr nur ein Job, also ne, dass du erkannt hast, hier muss ich was machen? Weil ich finde, die Zeit, die du so investierst und deine ganze Persönlichkeit bringst du mit rein, dein ganzes persönliches Netzwerk, ja, man merkt richtig, wie dich das bewegt und wie du versuchst, was zu bewegen. Gab es da einen Moment, der für dich irgendwas dazu geführt hat, sag ich mal?
Interessante und gute Frage. Es sind 3 Momente in unterschiedlichen Lebenssituationen. Der allererste Moment war schon vor der Dussmann Group, vor meinem jetzigen Job, Anfang der 10er Jahre, die Zusammenarbeit mit Sarah Wiener. Die BBC hat zu ihr mal The German Jamie Oliver gesagt, also eine Köchin, die in den 0er Jahren und 10er Jahren viel im Thema Nachhaltigkeit in Individualgastronomie, aber auch Eventgastronomie entwickelt hat. Von Sarah durfte und konnte ich lernen, wie man mit der Natur umgeht in der Produktveredelung, also in der Küche. Der zweite Moment, ganz anderer Jobbereich mit SAP, Europas größten Softwareentwicklungskonzern, für den ich 5 Jahre lang ein digitalkulturelles Zentrum geführt habe, wo auch Hospitality eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und der zweite Schlüsselmoment war da, wo ich gewusst habe, Technologie ist einer der Schlüssel für eine nachhaltigere Zukunft, nämlich mit der Automatisierung der Wertschöpfung an vielen, vielen Stellen, mit Machine Learning, heute sagen wir KI dazu, mit Internet of Things etc. Also da gab es auch einen Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist für die Nachhaltigkeit mein Vehikel. Und der dritte Moment war sicherlich der Tag, an dem ich den Global Policy Report von der Food System Economics Commission in die Hand bekommen habe. Und da geht es genau um diese 5 Billionen Dollar als volkswirtschaftliches Einsparungspotenzial, das wir im Thema Gesundheit, Food, Ernährung und Agrarkultur haben. So. Und diese drei Säulen bilden in Wahrheit meine Motivation, das gar nicht mehr als Arbeit im normalen Sinne wahrzunehmen, sondern als, naja, Bestimmung.
Ja, wunderschön. Vielen Dank, dass du das so ausgeführt hast. Spürt man immer, wenn man mit dir über dieses Thema spricht, dass das sehr emotional auch für dich ist. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr bedient allein, ihr als Dussmann Group, 500.000 Essen, also Menschen mit Essen pro Tag, was ja eine enorme Menge einfach ist und zeigt auch, ihr habt damit einen riesengroßen Hebel, ja, um auch Ernährungsgewohnheiten mit zu beeinflussen, weil wenn wir mal auf den Alltag der Menschen in Deutschland schauen, die meisten Menschen treffen die Ernährungsentscheidung ja häufig nicht bewusst, sondern eben strukturell bedingt, ja, du isst halt, was es in deiner Kantine gibt, du isst was dein Heim auf der Tageskarte hast als Senior zum Beispiel, ja. Und diese Umgebungen, die bestimmen unser Verhalten halt viel, viel stärker als jetzt individuelle Bildung beispielsweise, ja. Wir wissen es ja häufig alle besser und das hilft aber nun mal nicht. Und dieser zentrale Hebel, der ist, glaube ich, super, super wertvoll. Ist es, würdest du sagen, bei allen diesen Playern angekommen? Du hast mir gerade erzählt, du warst beim Food Service Forum in Hamburg letzte Woche. Wie ist da so der Ist-Zustand gerade aktuell im Markt?
Da sind ganz viele Antworten jetzt wieder geballt. Ganz kurz zu dem Thema, wie entscheiden wir täglich? Vielleicht auch auf Deutschland jetzt fokussiert. Bei uns ist es 500.000 Essen täglich in 10 Ländern. In Deutschland insgesamt hat die Industrie die Aufgabe, 16 bis 18 Millionen Menschen täglich zu versorgen. Also ich gebe dir völlig recht, es ist sogar der größte Hebel, um eine gesunde, eine nachhaltige, eine zukunftstaugliche Ernährung auf den Teller zu bringen. Das ist die gute Nachricht. Die herausfordernde Nachricht ist, dass wir Essen ja nie rational im Kognitiven ganz vorne entscheiden, sondern mit dem, was unser Gefühl, unsere Emotion, unsere Lust uns sagt. Also einerseits ja, das, was auf der Karte steht, das ist in vielen Fällen sehr, sehr traditionell und auch über die Emotion gesteuert. Und andererseits hat es auch etwas mit dem Ist-Zustand zu tun. Also die Herausforderung ist, dass wir im Hier und Jetzt, schauen wir mal kurz nach Hamburg zum Food Service Forum, zur Internorga, haben wir eine Wertschöpfung, die sehr unter Druck gekommen ist in den letzten 5 Jahren. Also die Lebensmittelpreise sind teilweise um 50%, im Durchschnitt um 30% gestiegen. Der Personalmangel nach der Pandemie ist nicht kleiner, sondern größer geworden. Und es ist ein sogenanntes Low-Margin-Geschäft ja immer schon gewesen. Du hast nie viel Prozent aus deinem Umsatz rausbekommen. Das heißt, Die ganze Industrie entlang der Wertschöpfung, von den Produzenten über die Lieferanten bis hin zu den Produktionsveredelungsbetrieben, also zu den Kantinenbetreibern etc., haben einen enormen Druck. Und da habe ich von einem Zukunftsforscher einen Satz aufgeschnappt beim Zukunftspreis, der da verliehen wurde. Und der sagt, im Augenblick wird die Zukunft in der Jahresbilanz entschieden. Im Augenblick wird die Zukunft in der Jahresbilanz entschieden. Was mit Verlaub eine Vollkatastrophe ist. Das heißt, wir bewegen uns immer nur aufs Jahresende, aufs unmittelbare Jahresziel. Na, bei uns Managern hängen ja unter Umständen auch Zielvereinbarungen dran. Das ist auch wichtig, ne? Und damit haben wir gar nicht die Möglichkeit, mittel- oder langfristige Innovation, mittel- oder langfristige Veränderung zu zukunftstauglichen Speiseplänen, also in eine Veränderung zu kommen. Und das ist den letzten 20, 30 Jahren der Industrie geschuldet, dass wir immer sehr traditionell, sehr kreativ gekocht haben. Also Beispiel, was meine ich damit, dass jetzt ein Chefkoch in einer Kantine für 2.500 Menschen immer eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, weil er tagesaktuell was verändern musste, weil die Qualität von dem Produkt, das geliefert wurde, nicht so gepasst hat und er eine Alternative machen musste. So, das heißt, im Segment der Kantinenbetreiber, also die 18 Millionen Menschen in Deutschland versorgen, haben wir eine sehr individual-gastronomische Herangehensweise gehabt. Sieht man sich McDonald's, Burger King, die großen Quick-Service-Unternehmen dieser Welt an, dann haben die eine ganz klare Prozess- und Standardkultur, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird. Jetzt mal abgesehen von, was Quick-Service mit unserer Gesundheit macht, ja, also das können wir gerne
noch einfach nur um
kommen,
das Modell dahinter, das funktioniert.
Das wird der Schlüssel sein, wie wir in Zukunft mehr Innovation, mehr Transformation, mehr Nachhaltigkeit, mehr Automatisierung auf den Teller bringen. Ich habe neulich mal, wurde auch zitiert, gesagt, Innovation ist immer nur so gut wie das operative Fundament einer Küche.
Natürlich, also wie es halt skaliert werden kann, ja, dieses gesündere Essen. Aber das, da würde ich ganz kurz mal eine Zwischenfrage stellen wollen. Ich glaube, viele Menschen verbinden Systemgastronomie eben mit etwas Negativem für die Ernährung. Also das Thema Essen wird ja auch sehr stark romantisiert, würde ich sagen. Wir gehen halt ganz stark auf dieses Handwerkliche, dieses Künstlerische darin. Diese Art von Essen wird häufig auch als gesünder wahrgenommen, weil natürlich auch selbstgekochtes, selbstgemachtes, frisches da so impliziert dahinter steht. Wie ist denn diese Systemgastronomie und das gesunde Essen? Ja, vielleicht kannst du da nochmal diese Verbindung aufzeigen, warum das sinnvoll ist und wie trotzdem diese Gesundheitsbedingungen, sage ich mal, im Essen dadurch gehalten werden können. Und auch also der Genuss, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema.
Also Systemgastronomie, wie wir sie kennen, beam dich mal auf einen Bahnhof oder auf einen Flughafen mit mir und da hast du plötzlich ganz viel Salz, Zucker und Fett und frittiert und mal auf die Schnelle und alles andere, als was der Körper als solcher das langfristig nehmen kann und es ihm auch langfristig gut tut. Das ist wirklich hart und hat mich jetzt am Weg nach Hamburg auch wieder getroffen. Ja. Das andere Beispiel, dass Systemgastronomie auch teilweise rein pflanzlich sein kann, dass Systemgastronomie wirklich mit auf 2 Tage gegarten Sauerteigbrot, gegarten, also wo der Sauerteig 2 Tage sitzt, so, also auf gutem Brot. Ja. Das beste Proteinbrot, das ich gegessen habe, ich durfte in den Laden, nenne ich jetzt ausnahmsweise mal gern, obwohl ich keine Werbung mache, Isabella. Eine vegane Patisserie, die so gutes Frühstück macht, wie ich es mir auf jeden Bahnhof oder auf jeden Flughafen wünschen würde. Die gibt es auch schon in mehreren Städten. Wir merken jetzt auch, also um jetzt nicht nur einen zu nennen, Dean & David ist in Wahrheit auch ein relativ gutes Beispiel. Ja. Oder Beets & Roots.
Ich wollte gerade sagen, oder Beets & Roots.
Ja, wir kommen in diese Richtung, wo wir gesunde Ernährung auch wirklich über die Emotion als was Schmackhaftes transportieren. Dass wir uns bei den großen Quick-Service-Unternehmen in den 70er und 80er Jahren bei den Lebensmitteltechnologen plötzlich überlegt haben, wie kann ich Ernährung übers Hungergefühl drüber hinaus so machen, also auf ernährungsphysiologischer und lebensmitteltechnologischer Ebene gibt es Essen, da isst er noch weiter, auch um das Sättigungsgefühl auszuhebeln.
Ja.
Wir sind so raffiniert in der Lebensmittelindustrie, wie es seinerzeit die Tabakindustrie war. Genau. Von denen haben übrigens die Marketingabteilungen auch gelernt. Also unfassbar, wir sprechen teilweise darüber, wie viel Platz im Magen sich das eine Unternehmen vom anderen abkaufen kann. Das ist extrem schwierig und extrem herausfordernd, da einen globalen Shift hinzulegen und gesunde und nachhaltige Ernährung statt dem Burger, der mich 5 Minuten lang glücklich macht und dann brauche ich den nächsten Burger, um das Glücksgefühl hochzuhalten oder die nächsten Fries. Ja, also das hinzubekommen, das stehen wir erst am Anfang in diesem Shift.
Das heißt, es geht durchaus auch um eben, ich sag mal, wenn wir auf der Ebene sprechen, die den Menschen jetzt direkt beim Essen betrifft, dann geht es ja wirklich auch um kleine beispielsweise Rezepturänderungen, die beispielsweise genau diese Effekte rausnehmen, den Zucker reduzieren, den Proteingehalt beispielsweise erhöhen, ob pflanzlich, ob tierisch. Diese Diskussion stellen wir mal außen vor. Aber allein damit haben wir ja sozusagen in der Menge eine extrem gute gesundheitliche Wirkung schon, ja. Weil wir natürlich bei 5, also wenn wir jetzt, sag ich mal, den Zucker um 30 Gramm reduzieren in einem Essen, dann haben wir halt das mal 500.000 einfach schon mal weniger in die Körper reingeschleust. Wie arbeitet ihr denn an solchen Rezepturänderungen beispielsweise? Ist das eben immer noch Teil des Küchenchefs in dem Fall, einer Kantine, überlassen? Oder wie versucht ihr das mit zu beeinflussen? Weil ich denke, das ist wahrscheinlich ein Weg, oder?
Also es gibt zwei strategische Faktoren, die das dieser positiv beeinflussen. Einerseits die Überschrift personalisierte Ernährung. Mhm. Das ist kein Hype mehr und das ist jetzt auch nicht ein Trend, der wieder vergeht, sondern da spricht man von einem sogenannten Megatrend, dass du wirst über Longevity und diese Themen wesentlich mehr wissen als ich. Das ist eine der Säulen, die uns in den nächsten 10 Jahren sehr beschäftigen wird. Und die andere ist natürlich das Thema Dekarbonisierung, ja, also Emissionsreduktion. Bin ich wieder bei der pflanzlichen Ernährung. Und auf deine Frage, treibt das jetzt der Küchenchef unmittelbar voran? Der eine mehr und der andere weniger. Das hängt aber nicht nur mit einer persönlichen Entscheidung zusammen, sondern die größte Herausforderung für Kantinenbetreiber, wie wir es sind, dass wir einerseits unserem Kunden eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, die er mit uns entwickelt hat, und andererseits dort auch bis zu bei uns teilweise 5.000 bis 6.000 Gäste mit ganz unterschiedlichen Motiven, warum und was sie gerne essen. Das ist die große Herausforderung. Aber die einfache Antwort ist wirklich, dass der Trend der personalisierten Ernährung sich in die Rezepturentwicklung oder sich da niederschlägt schon langsam. Bestes Beispiel, es gibt vegetarische und vegane Menülinie. Es ist für mich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil ich möchte auch auf meinen Fleischkonsum nicht verzichten. Und ganz ehrlich, ich möchte auch gern einmal im Monat ein tolles Steak essen. Dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Und das andere ist, dass in der Art und Weise, wie wir Ressourcen vernichtet haben, beziehungsweise wie wir überproduzieren, eine Zahl, jedes dritte Kilogramm, das wir weltweit an Lebensmitteln produzieren, also Produkte veredeln, werfen wir auch wieder weg. Also wir produzieren weltweit gesehen in Wahrheit schon für 12 Milliarden Menschen etwas zu essen. Ja, wir haben nur ein unfassbares Verteilungsproblem, weil fast 1 Milliarde Menschen zu wenig hat und 1 Milliarde Menschen über Ernährung spricht, wie du es auch angesprochen hast. So, also diese beiden Säulen gibt es ganz viele Expertinnen und Experten und auf der fachlichen Ebene Menschen, die wissen, dass das in den Speiseplan der Zukunft mit hinein muss. Allein die Gesellschaft, so wie sie momentan mit Essen umgeht, hat eher das Gefühl, einem Druck ausgesetzt zu sein. Ich muss etwas verändern, ich muss verzichten, ich darf nicht mehr. Das ist furchtbar, das ist ganz schlimm. Wir haben nach einer Energiewende, nach einer Mobilitätswende, wo ganz viel sich für mich als Mensch verändert, jetzt kommt das nächste Thema, wo ich noch verzichten muss.
Und vor allen Dingen ist es ein sehr emotionales Thema und der Arbeitgeber, der erfüllt ja auch eine Rolle in dem Sinne, dass er seine Mitarbeiter zufriedenstellen möchte. Und wenn der Arbeitgeber dir jetzt auch noch vorschreibt, was du mittags essen sollst, dann fühlt sich das ja maximal blöd an. Wie geht ihr mit dieser Situation, auch mit dieser Komplexität, psychologische, emotionale Komplexität, wie geht ihr damit um? Was ist da eure Haltung?
Also ich glaube, das Wichtigste dabei ist genau hinzuhören. Was will denn der Kunde wirklich und was braucht denn der Kunde wirklich auf der einen Seite? Und was wollen die Menschen, die in die Kantinen des Kunden gehen auf der anderen Seite? Angefangen davon, dass wir im letzten Jahr in ein, zwei Kantinen eine Art Studie und Umfragen begonnen haben, was will der Gast wirklich? Man spricht bei uns von White Collar, also der eine trägt ein Hemd und der andere trägt Blue Collar, weil er noch in einem Dreischichtbetrieb arbeitet. Da ist der Kaloriebedarf und der Bedarf ganz klassisch mal unterschiedlich. Worüber wir leider noch viel zu wenig sprechen, ist, dass Männer und Frauen sich anders ernähren. Auch auf einen Monat gesprochen. Darauf hat die Industrie Jahre und Jahrzehnte nicht reagiert. Das ist auch etwas, wo sich personalisierte Ernährung hoffentlich bald niederschlägt. Aber wir haben noch keinen Prozessstandard. Wir haben noch kein, so können wir es für alle umlegen. Und jetzt bin ich nochmal bei personalisierter Ernährung damit. Also die sogenannten Wearables, das Ding trage ich jetzt seit einem Monat. ich schaue plötzlich viel genauer hin. Ich bin viel motivierter, meine grünen Bereiche in der App dann zu finden. Also intrinsisch, aus mir heraus. Ich glaube, das Individuum selbst ist daran daran interessiert, morgens aufzuwachen und zu sagen, better me, was ist denn, wo optimiere ich mich denn?
Ja, das heißt, die beste Chance eigentlich für uns ist jetzt zu hoffen, dass die Menschen sozusagen diese intrinsische Motivation, sich gesünder zu ernähren, gesünder zu leben, mitbringen. Und die Unternehmen müssen dann einfach nur ganz genau hinhören. Ja, du hast gerade zuhören gesagt, fragen, aktiv fragen, um dann eventuell sehr schnell auch so eine Veränderung in ihrer Essensversorgung mit umzusetzen, richtig?
Also, wenn du sagst Hoffnung, dann sage ich, lass uns die Menschen befähigen und solche Tools fördern. Das gibt es in der Gemeinschaftsgastronomie schon. Unterschiedliche Unternehmen haben teilweise Ampelsysteme, haben eben teilweise auch über Apps, wo auch, Achtung, das ist auch wichtig, entpersonalisiert wird. Also jetzt soll der Chef nicht unbedingt wissen, ob du dich gesund ernährst oder nicht. Das ist, die Gesetzgebung ist nun mal so. Steht auf einem anderen Blatt Papier, ob man das irgendwann mal ändern soll. Ich finde es ganz gut, dass wir im Thema Datenschutz in Europa sehr breit aufgestellt sind. Lass uns die Menschen befähigen, solche Tools zu nutzen. Lass uns einen Teller, den wir haben, fotografieren, um dann meiner App, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, zu sagen, okay, das passt in deinen wöchentlichen Speiseplan ganz gut hinein. Mich auch mit dem Thema Gamification dann vielleicht nicht zur dritten Currywurst zu verführen, sondern eher zu sagen, hey, wenn du die Woche dir jetzt noch einmal ein Linsental mit einer schönen, angenehmen, gut gewürzten Schärfe gönnst, dann hast du wieder eine gute Woche hinter dir. Im nächsten Schritt mit Bitcoins fördern, weiß ich nicht. Ja. Also, wir sammeln alle
Bitcoins
oder Miles and More. Oder, also der Mensch ist hat Lust aufs Spielerische.
Ja,
lass uns doch über das Spielerische befähigen und nicht mehr von Verpflichtung zu sprechen, bevor dann der Arzt oder die Ärztin beim Blutbild sagt, oha, müsste jetzt was ändern. Also das ist das Wichtigste. Und dann sind wir bei dem, was du heute am Anfang gesagt hast, über 60 Milliarden Euro an Mehrkosten fürs Gesundheitssystem durch Fehlernährung.
Du hast jetzt ganz viele spannende Innovationshebel im Grunde genommen in dieser Gemeinschaftsverpflegung schon genannt, ne? Wir haben einmal gesprochen über Rezeptur. Ja, ich glaube, das Wichtige dabei auch nochmal zu verstehen, anknüpfen an deinen letzten Satz ist, es muss Spaß machen. Essen ist gleichzeitig Genuss. Und wenn es das nicht ist, dann verlieren wir was sehr Wertvolles und vielleicht mehr als das, was wir gewinnen. Ja, das kann nicht so gut laufen. Das heißt, wir müssen wirklich verstehen, wie geht Essen gesund, aber auch genussvoll? Welche Geschmäcker wollen wir ansprechen? Ja, für wen kochen wir auch? Ja, und aus welcher Region kommen wir? Ich weiß noch, wenn ich bei Kunden in Stuttgart war, ja, da gab es ganz anderes Essen als bei Kunden hier in Berlin. Einfach weil die Geschmäcker unterschiedlich sind, weil die Menschen etwas Unterschiedliches verstehen unter Comfort Food, ja. Und das ist ja was inhärent, also was wirklich Seelisches auch. Und wir wollen uns über Essen auch wohlfühlen und geborgen fühlen und Erinnerungen an Geschmäcker, an Gerüche, das löst was bei einem aus, ja. Das heißt, diese Aspekte sind, glaube ich, beim Thema Rezeptur, ja. Wo sind wir, wo befinden wir uns und für wen kochen wir, extrem wichtig. Du hast gerade auch Technologien genannt, du hast gesagt Wearables, das kann man incentivieren, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Biofeedback bekommen sozusagen zu ihrem eigenen Wohlbefinden und auch erkennen, nach welchem Essen fühle ich mich gut, nach welchem Essen fühle ich mich nicht so gut, da einfach wieder in diese Körperbewusstheit zu kommen, das kann man unterstützen durch Wearables. Und dann hast du jetzt auch gerade Gamification beispielsweise genannt. Ich würde das jetzt mal unter Behavioral Design, würde man, glaube ich, formulieren, packen. Ja, also wie können wir das Verhalten der Menschen noch irgendwie beeinflussen? Das geht zum einen über dieses Spielerische, über diese spielerischen Ansätze. Aber es gibt wahrscheinlich im Kantinenkontext noch irgendwelche anderen Tricks, oder? Wie man auch das Thema Verhaltensdesign wie umsetzen kann. Gibt es da irgendwelche spannenden Ideen, die ihr schon mal ausprobiert habt?
Also ganz klassisch sind Kampagnen, die man setzt, ob das jetzt, ich weiß nicht, ein chinesisches Neujahr ist oder ein Holy Festival oder im Sommer die klassische griechische Woche oder, also so arbeiten Kantinen in der Regel, dass man den Alltag in der Kantine mit Kampagnen mal bereichert, um da in gewisse Dinge zu steuern. Die waren, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, bis vor 10, 20 Jahren jetzt nicht auf das Thema Gesundheit ausgerichtet.
Genau. Ich glaube, das ist wichtig, um ehrlich zu sein.
Absolut.
Weil genau da müssen wir wieder unterscheiden zwischen Genuss, was regt die Menschen an, da irgendwie eine Lust drauf zu entwickeln beispielsweise, ja, je nachdem auch mit was für Bildern ich arbeite. Ich kann mich an irgendeine Studie erinnern, wo verschiedene Menüs beispielsweise verglichen wurden, indem wie die Leute die Essensauswahl dann getroffen haben. Und da war Tofu zum Beispiel so ein Wort. Das hat für die Leute nichts, in Deutschland zumindest, irgendwie nichts Gutes getan. Ja? Also die würden sich aufgrund von Tofu in einer Beschreibung jetzt nicht unbedingt dafür entscheiden, wohingegen, wenn das anders beschrieben wurde, ja, und der Tofu gar nicht genannt wurde, haben die Leute das gewählt und auch gegessen und waren auch zufrieden danach. Das heißt, es gibt ja auch Begrifflichkeiten, ja, die bevormundend wirken. Ja. Es gibt da ganz viel kulturellen Kontext, den man, glaube ich, beachten muss, sowohl sprachlich als auch eben in der Bildsprache, um da ja Entscheidungen irgendwie zu beeinflussen. Wie weit habt ihr da gedacht bisher?
Also Tofu ist nicht gleich Tofu, das wissen wir, weil es unterschiedlich, genau, unterschiedlich produziert wird. Marketingstrategien zu gesunder Ernährung, da haben wir bei Dussmann ganz konkret uns vor 3 Jahren, sind es mittlerweile her, die Planetary Health Diet angesehen.
Ja.
Für diejenigen, die es nicht kennen, ist...
Habe ich mit Roger schon drüber gesprochen, mit Roger
perfekt.
Jan. Ja, arbeitet okay, zusammen, ja. Ihr kennt
also,
euch.
Werden Hörer das größtenteils kennen, dass es da um einen globalen Shift zu mehr pflanzlichen und weniger tierischem geht, der sehr klug war, umso trauriger, dass die Lancet-Kommission jetzt als solche die Dinge an den Nagel hängt. Ich weiß aber, dass die in anderer Form wiederkommen. Also die Planetary Health Diet wird uns bleiben als grundsätzliche Empfehlung, wie wir auch noch 2050 alle Menschen ernährt bekommen. Und da hatten wir damals eine Kampagne gestartet, die schlicht und ergreifend ist besser für dich, also mit Doppel-S, und ist besser für den Planeten. Eine Einladung war für mehr Vielfalt statt Verzicht. Ganz einfache Marketing-Elemente und schöne Bilder. Da sind wir wieder bei der Emotion. Und wir haben es tatsächlich auch genauso serviert, wie wir es in der Zeit, in denen wir, glaube ich, 250 Rezepturen auf Basis der Planetary Health Diet entwickelt hatten. Und da bin ich auch durchaus stolz drauf. Dafür haben wir den deutschen Food-Oscar auch bekommen. Also es gibt die größte Fachzeitschrift verleiht jedes Jahr den Marketing Award. Und das fanden die damals so progressiv, dass sie es auch ausgezeichnet haben. Und heute, siehe da, geht die Industrie, also auch unser Mitbewerb, in eine ähnliche Richtung. Und das ist gut so. Und das ist wichtig, dass wir alle in diese Richtung gehen, mit unterschiedlichen Kampagnen. Das ist das, was ich als konkretes Beispiel liefern kann. Aber einen echten Hebel, der für alle gilt oder der gesunde Ernährung jetzt generell in Kantinen bringt, aus der Industrie heraus, ich weiß gar nicht, ob es das jemals geben wird, Stefanie. Weil, du hast das vorher genannt, es gibt so unzählige Variablen. In welcher Region esse ich? Wie alt bin ich? Aus welcher Kultur komme ich? Welche Tageszeit ist es? Wie viel Zeit habe ich zum Essen? Wir haben so unterschiedliche Variablen, wie dann am Ende des Tages unsere Emotion entscheidet, was will ich denn wirklich essen? Meistens weiß ich es ja auch gar nicht, was ich wirklich will.
Ja.
Dass ein Pauschalrezept oder eine pauschale Formel gar nicht, glaube ich, möglich sein wird. Was aber möglich ist, und das sehe ich jetzt bei dem Thema der personalisierten Ernährung, dass ich zumindest eine Empfehlung kriege, was ich jetzt am Bahnhof wo finde. Ist es die Banane oder ist es, hey, weil es der Fisch gerade ist oder bei was auch immer, ich so eine Empfehlung bekomme auf der einen Seite. Also da werden wir, glaube ich, genauer, wenn wir über das Thema der personalisierten Ernährung arbeiten. Und das zweite Beispiel ganz kurz, da hatten wir bei der Berlin Food Night, das ist im Rahmen der Food Week Deutschlands größtes Food Festival mit dem Food Service Innovation Lab, den Knödel mal als Beispiel genommen und eine Art, wie bei Tinder, eine Art Knödelmatch mit einem Partner, auch die dürfen, glaube ich, genannt sein, oder Cova, über eine App, die Gäste der Food Night eingeladen, finde deinen persönlichen Knödel. Und das war vom Rote-Bete-Knödel über den Schwammerlknödel bis hin zu einem, glaube ich, auch mit Speck. Ganz unterschiedlich, wie gerade jemand in der Tagesverfassung war und hat er dann seinen personalisierten Knödel bekommen. War eine witzige Geschichte. Achtung, wie
klingt
das? Genau.
So.
Und damit ist es schon wieder einladend.
Ja, genau. Auch Humor hilft dabei super gut. Das sind ein paar super spannende Ideen, finde ich, über die man jetzt zum Beispiel als Unternehmen auch nachdenken kann, dass seine Mitarbeiter täglich in einer Kantine beispielsweise versorgt. Und Eine andere Sache, über die du jetzt noch nicht ausführlich gesprochen hast, aber die ich jetzt noch mal kurz genauer anschauen möchte, ist das Thema Lieferketten. Also die andere Richtung sozusagen. Ja, man denkt natürlich jetzt im Foodservice, im Catering vor allen Dingen an den Endkonsumenten. Ja, was wollen die Menschen, die wir jetzt hier beliefern? Aber man hat ja als Foodservice-Player auch also nach hinten gesehen sozusagen große Verantwortung und auch da einen super großen Hebel. Auch, ja, wenn wir an Klimawandel denken, an, genau, wie du gesagt hast, ressourcenschonend durch Abfallreduktion etc., ja, einfach ganz viele Möglichkeiten, da Sachen zu verändern. Was habt ihr denn bei Dussmann zum Beispiel in eurem Geschäftsmodell schon irgendwie umgesetzt oder worauf achtet ihr? Welche neuen KPIs habt ihr mit dazugenommen beispielsweise, um auch in diese Richtung innovativer zu werden und nachhaltiger zu werden?
Also in Zeiten der EMCO-Initiative, also ich will jetzt kein Greenwashing betreiben, deswegen bleibe ich bei der Wahrheit, dass das Thema der Non-Financial KPIs etwas ist, das teilweise schon gegeben ist, was jetzt den Fuhrpark zum Beispiel der eigenen Autos betrifft. Wir sind ein Unternehmen mit 70.000 Menschen in insgesamt 21 Ländern, unfassbar komplex. Aber konkret im Thema des Waste-Managements gibt es landesspezifische Initiativen, um Waste zu reduzieren, über unterschiedliche Initiativen, die uns dabei begleiten, bis hin zur Automatisierung. Also es gibt mittlerweile Wagen, die den Müll erkennen, um den Müll zu reduzieren. Mhm. Das wiederum hat dann auch damit zu tun, was bestelle ich und wovon bestelle ich wie viel. Also da gibt es natürlich über das Thema Waste-Management eine Empfehlung zur Optimierung des Speiseplans. Da sind wir dann bei der Lieferkette. Übrigens ein spannendes Wort, weil ich mal die Frage stelle, hängen wir alle an gewissen Ketten? Also sind wir nicht angekettet der Wertschöpfung, die global sich in den letzten 3-4 Jahrzehnten optimiert hat und die teilweise absurde Wege geht? Ich glaube, landläufig kennt man das Beispiel der Büsumer Krabbe, die nach Marokko fliegt, dort gepoolt wird und dann wieder nach Norddeutschland fliegt, um dann weil es einfach günstiger ist, also weil es wirtschaftswissenschaftlich optimaler ist. Und zum Thema Emissionen.
Ist eben nicht die einzige Wissenschaft, die da relevant ist.
Nee. Ja. So, und das ist der Punkt, das ist der Schlüssel. Ich kann nur jedem empfehlen, habe ich es hier? Ja, nee, ich habe es nicht hier. Small is beautiful. 50 Jahre altes Buch.
Mein Buch. Na? Schumacher.
Ja. Also, so. Was habe ich nach den ersten Zeiten daraus gelernt? Wirtschaftswissenschaft hat Unrecht. Im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Ernährung, weil uns die Naturwissenschaft fehlt.
Und wir behandeln das Kapital, das war für mich der absolute Switch. Wir behandeln das Kapital, was die Erde uns liefert, als Umsatz. Und das ist einfach ein absolutes Missverständnis im Kern der Sache. Und mit dieser falschen Annahme, und Definition eigentlich, gehen wir raus und gehen mit den Ressourcen um, als wären sie eben reproduzierbar und nicht endlich. Und das stimmt so nicht. Ja, und da werden eben ganz viele falsche Annahmen getroffen, mit denen wir heute noch arbeiten. Externalitäten, negative wie positive, werden nicht beachtet in den meisten Geschäftsmodellen. Das zu verstehen ist, glaube ich, ein Schlüssel. Und genau da kommen ja auch diese Non-Financial KPIs mit ihrer Bedeutung hin. Wir sind leider gesellschaftlich, glaube ich, noch nicht ökonomisch an der Stelle, wo wir sagen, die haben jetzt wirklich diese Bedeutung, die ihnen eigentlich zukommt. Und da muss noch ganz viel passieren, dass das auch geht. Denn am Ende wird halt alles natürlich auch gebremst durch die Schwierigkeiten, die auch in so einer Veränderung liegen. Ja, weil jeder Player sich natürlich dann mit sich selbst und seinem Geschäftsmodell auseinandersetzen muss. Und es ist natürlich gerade im Food-Service-Bereich einfach zentral, gerade weil diese Industrie so wahnsinnig komplex ist und so wahnsinnig viele Auswirkungen haben kann.
Auch emissionsintensiv.
Auf weltwirtschaftlicher Ebene, genau. Und daher kommt ja auch deine Geschichte, die du weiterträgst, das $5 Billion Business Case, 5 Milliarden auf Deutsch, richtig?
Also die 5 Billionen auf Deutsch und es wären 5 Trillion, also
ich dachte 5.000 Billionen auf Englisch. Okay.
Unfassbare Zahl, also global betrachtet. Ist
ja,
der 5
unfassbare Zahl.
Business Case, ja.
Und könntest du den uns einmal so umreißen? Ja? Worum genau geht es in diesem Paper? Du hast es vorhin schon erwähnt. Und woraus besteht dieser Business Case ganz genau? Was sind da die Hebel? Und es ist ja im Grunde genommen so gemeint, dass wir diese Veränderung und den Prozess dahin als lukrativ im Kontext unseres wirtschaftlichen Schaffens und Absolut. Unserer ganzen Standard-Procedures sozusagen sehen können und das als Chance framen, anstatt zu sehen, das wird uns jetzt hier wie zum Verhängnis. Ja, weil genau das müssen wir im Grunde genommen schaffen. Wir müssen gesünderes Essen für den einzelnen Menschen irgendwie attraktiv machen, dass er das genießen kann. Wir müssen aber auch diese positiven Veränderungen den Unternehmen so schmackhaft machen, dass sie es auch wirklich umsetzen möchten. Deswegen ist mir so wichtig, dass du das einmal erklärst und das alle verstehen können. Ja.
Also du hast ja den perfekten Einstieg damit geliefert, dass wir aus den wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen, die zu wenig waren, die naturwissenschaftlichen mit an Bord holen und im Thema Gesundheit, im Thema Ernährung und im Thema Agrarkultur die Mathematik neu erfinden müssen. Nichts Geringeres, also die Potenzialrechnungen anders anlegen. Ein konkretes Beispiel beim Waste Management. Spare ich 1 Kilogramm produzierte Lebensmittel ein, werfe ich die nicht weg, sind es 4 Euro pro Kilogramm. Na, und jetzt überleg da mal, wie Unternehmen wie wir, also da bist du teilweise im 7-stelligen Bereich, was du an Einsparungen fahren könntest. So. Also nochmal, der Global Policy Report, der Food System Economics Commission, ist eine Art Bedienungsanleitung, wie wir das volkswirtschaftliche Potenzial aus Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft heben können, wenn wir diese 3 Säulen miteinander denken. Das ist ganz wichtig. Ja? Also Ernährung, ist sie nachhaltig und gesund, belastet sie das Gesundheitssystem nicht mehr. Ernährung, ist sie ressourcenschonend, belastet sie die Agrarkultur nicht mehr. Und der Global Policy Report legt diese Dinge übereinander. Ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass da die WHO, die Weltbank, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Johan Rockström war einer der Vorreiter, die gesagt haben, lasst uns mal eine Art Preisschild an, das ist jetzt nicht im O-Ton, ist kein Zitat von ihm, aber mein Verständnis war, lasst uns bitte mal hinschauen, was haben wir für weltweite Einsparungspotenziale. Und man spricht tatsächlich davon, schaffen wir es, Gesundheit, Food und Ernährung erfolgreich zu transformieren. Ich gehe von 15 bis 25 Jahre aus, dann werden wir in Zukunft 5 bis sogar 10 Billionen Dollar, also auf Englisch Trillion, Dollar volkswirtschaftlichen Einsparungen damit erzeugen. Was heißt das ganz konkret? Auch für Oma Edeltraut erklärt, der Teller, den ich um 1 Euro produziere, der kostet in Wahrheit im Augenblick 2 Euro. Weil die Umwelt belastet wird, weil die Gesundheit belastet wird, weil die Wertschöpfung belastet wird. Und das schaffe ich durch eine nachhaltige oder durch den Speiseplan der Zukunft, um es jetzt einfacher zu formulieren, zu verändern. Und der Global Policy Report hat sowohl auf der wirtschaftlichen Ebene als auch auf der politischen Ebene die richtigen Handlungsempfehlungen und kommt ja aus der wissenschaftlichen Erklärung. Jetzt ist es immer wichtig, dass man die Wissenschaft ins Wirtschaftliche übersetzt, aber auch ins Gesellschaftliche. Und das ist das, was uns gelingen muss, eine Art Narrativ zu schaffen, wie dieser Report, dieser sehr wissenschaftliche, ich glaube 140 Seiten lange Report, in unseren Alltag kommt. Also wo steckt denn der konkrete Business Case?
Es gibt auch eine Executive Summary für alle, die den gerne lesen wollen. Der ist weniger, der hat weniger Seiten.
Stimmt, ich glaube 25 oder 30.
Total machbar.
Ja. Und es ist wirklich auch für jemanden wie mich, ich habe nicht studiert und es ist einfach zu erklären, man kann es auch durch eine KI schießen und sich einen Podcast draus machen, wenn man es gar nicht lesen will. Also auch da gibt es mittlerweile Tools im AI-Bereich, die einem da helfen. Aber es ist insofern lesenswert, als es eine klare Bedienungsanleitung und Handlungsempfehlung ist, wie stelle ich in Zukunft meine Produktion, meine Veredelung von Produkten um und wofür stelle ich sie? Ja. Und das erzählt uns dieser Global Policy Report und mit einer Menge kluger Leute mittlerweile. Hochschule St. Gallen haben wir jetzt schon ein paar Abgänger genannt. Im deutschsprachigen Raum gibt es auch, sei jetzt zum Beispiel Jörg Reuter genannt, mit dem ich seit einigen Jahren immer wieder mal zusammenarbeite und noch einige andere kluge Köpfe, die an der Übersetzung des wissenschaftlichen Reports in tatsächliche Business Cases arbeiten. Mhm. Also man darf gespannt sein, was da noch kommt.
Ja, man darf total gespannt sein, was da noch kommt. Ich glaube, dieses Denken, dieses zwischen sozusagen den unterschiedlichen Fachbereichen, also fachübergreifend zu denken, ist das eine. Und der Report, der fängt ja genau dieses Denken, sag ich mal, an und sagt, in der Theorie können wir hier genau das tun und das gemeinsam irgendwie schaffen. Und in der Praxis sieht es natürlich aber ganz anders aus, wenn diese Fachbereiche natürlich trotzdem irgendwie miteinander zu tun haben an manchen Stellen, aber jetzt nicht wirklich strukturell in der Vergangenheit zusammenarbeiten mussten. Und darum geht es ja eigentlich im nächsten Schritt. Ja, wir wollen es schaffen, weil es ist am Ende ist es eine nationale Aufgabe, wenn du so möchtest, ja? Oder
wenn
zumindest
nicht sogar
eine
globale.
Oder genau, machen wir es ganz groß, aber natürlich, sag mal, wenn wir mal unseren Wirkungsbereich anschauen, dann ist es vielleicht, sagen wir sogar Ländersache, ja? Also das kann Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, das können die Bundesländer auch für sich irgendwie schaffen, umzusetzen. Man hat da vielleicht seine größten Player und die muss man aber ja dann irgendwie an einen Tisch bringen und schauen, wie können wir das hier gut übereinander legen. Kannst du irgendwie eine Blaupause dafür beschreiben, wie man das am besten macht und wie man das orchestriert? Oder
weil
ihr, so wie ich es verstehe, seid ihr eigentlich schon dabei, das zu versuchen zu orchestrieren? Was sind da die Möglichkeiten?
Also du sagst es, der Schlüssel steckt in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Silos. Wir müssen raus aus diesen Silos. Bestes Beispiel, Dr. Christian Siener, ein Internist, wo wir im Thema Gesundheit an spannenden Themen arbeiten, der sagt, die Ernährung hört bei der vordersten Zahnreihe auf und dahinter fängt die Gesundheit an. Und das eine spricht mit dem anderen selten bis gar nicht. Brauchen wir uns nur die Ernährung in Krankenhäusern anschauen. Also Achtung, es gibt positive Beispiele für gute Ernährung in Krankenhäusern. Es gibt aber auch ganz viele Beispiele, wo dann zwei Blätter Wurst, ein Blatt Käse und zwei Blätter Roggenbrot und die Butter für alle Patienten gleich auf den Teller kommt. Manchmal frage ich mich, ob es vielleicht auch deswegen Krankenhaus und nicht Gesundheitseinreichung oder L'Hôpital, wie man Französisch heißt.
Ja.
Und die andere Seite ist, mit der Agrarkultur nicht in die Intensivierung der Landwirtschaft zu gehen. Also wie kriege ich noch mehr den weißen Weizen, wie kriege ich noch mehr an Lebensmittel oder an tierischen auf dem Teller.
Also einfach nicht mehr den Ertrag pro Quadratmeter zu optimieren, weil das ist aktuell das, was immer noch von der Landwirtschaft, auch von der landwirtschaftlichen Forschung erwartet wird. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auch Professor Friedrich Longin in meinem Podcast und das ist halt eben auch aktuell die Aufgabenstellung. Ja? Und auch da zu sagen, lass uns diese Aufgabenstellung doch einmal verändern. Ja? Lass uns doch mal überlegen, wie ist eigentlich die Optimierung der Landwirtschaft gewollt, wenn nicht auf Ertrag? Aber dann müssen wir es natürlich schaffen, und das ist auch ein wichtiges Argument, finde ich, das Thema Verschwendung, ja, also Lebensmittelmüll einfach vorher zu lösen, weil ansonsten kommen wir natürlich auch in eine gefährliche Lage. Ich meine, die Landwirte verstehen sich als die Lebensmittelsicherer, ja. Das heißt, sie müssen eine Weltbevölkerung ernähren mit der Annahme, dass eben 30% davon verkommt, bevor es bei Menschen ankommt. Das heißt, es ist natürlich eine Frage von absoluter Lebensmittelsicherheit global. Und bevor wir uns diesen Luxus leisten können, auf was anderes zu optimieren, sagt er natürlich ganz klar, vorher können wir nichts anderes machen. Ne? Also wenn diese Voraussetzungen nicht vorher geschaffen werden. Fand ich auch sehr spannend, weil man wirft dann der Agrarwirtschaft so vor, ich sag mal leichtfertig auch irgendwie vor, hey, warum optimiert ihr nicht auf andere Sachen? Naja, die tragen ja auch eine riesengroße Verantwortung.
Wir können ganz gut alle miteinander gegenseitig mit dem Finger auf uns zeigen.
Genau.
Das sollten wir gefälligst lassen. Also im Sinne des Gemeinwohls gilt es, die Landwirtschaft zu unterstützen, dass sie sich transformiert. Auch da hat der Report Zahlen, Daten und Fakten genannt, was es 10, 15 Jahre lang jährlich kostet, eine Transformation der Agrarkultur auf die Beine zu stellen. Ein konkretes Beispiel aus unserem Alltag weiß ich von einem Kollegen, der auch für, ich glaube, 10.000, 20.000 Essen am Tag verantwortlich ist. Die sprechen mit den Bauern, die sie beliefern, schon ein Jahr davor. Dass sie einerseits gewisse Dinge abnehmen und dass sie andererseits dann gewisse Dinge geliefert bekommen und den Speiseplan dahingehend auch optimieren. Wir haben das selber bei uns im Unternehmen sogar noch einen Schritt weiter getrieben und haben mit einer Münchner Bauerngenossenschaft seinerzeit sogar mal, ich sage jetzt mal so einen Centbetrag on top kalkuliert, um bei eventuellen Ernteausfällen auch etwas zurückgeben zu können. Also füreinander da zu sein. Das ist dieser gemeinwohlökonomische Gedanke.
Ja.
Hochgradig schwierig, das das Verständnis dafür zu entwickeln, aber man sitzt dann mit den Lieferanten, mit den Produzenten gemeinsam am Tisch. Die gute Nachricht, und das ist der zweite wichtige Hebel, auf den wir in Zukunft schauen müssen, das sind die für mich sogenannten alternativen Wertschöpfungen. Also pflanzliche Alternativen, die nicht am Acker entstehen, sondern in einer Nährlösung. Das Pilzmyzel ist ein unfassbar kraftvolles Thema. Algen sind ein unfassbar kraftvolles Thema. Erbsen und das daraus gewonnene Protein sind ein unfassbar kraftvolles Thema. Ich weiß, man spricht noch dann gerne von Laborfleisch und von 3D-Druckern. Das hat dann immer so ein Horrorszenario für den Konsumenten. Konsumentin.
Yeah.
Da sollte man die Finger davon
lassen,
Narrative zu erzählen, sondern das ist etwas, was am Ende des Tages Lebensmittelproduktion, Fleischproduzenten, Bauern auch unterstützt, also schrägstrich entlastet. Das wird mitgedacht, für meine Begriffe noch zu wenig, aber genau mit dem Hebel, also neben der Planetary Health Diet Idee, Agrarkultur pflanzlicher zu machen, auch noch das Thema der alternativen Wertschöpfung mit in unsere neue Mathematik zu nehmen, die nämlich Wirtschaft zwischen Wissenschaft und Naturwissenschaft gemeinsam denkt. Und raus aus diesem Silo, also auch mit der Gesundheit am Tisch zu sitzen, was ist denn wirklich gesund? Und das habe ich auch gelernt, es gibt keine gesunde Ernährung per se. Es gibt nur eine persönliche Optimierung meiner Ernährung, woran ich im Übrigen auch gerade arbeite. Und siehe da, das funktioniert. Muss halt so über einen oder anderen Schatten springen, man wird aber auch belohnt dafür.
Interessant, was machst du da genau? Weil man muss ja genau diese Erkenntnisse auch so ein bisschen in sein eigenes Leben übertragen. Weil im Grunde genommen entscheiden wir alle dreimal am Tag, so hat es Roger formuliert, das fand ich wunderschön und wirklich greifbar, was mit diesem System passiert und wie wir dieses System auch individuell entlasten können über unsere privaten Entscheidungen.
Also die Ernährung hat sich da bei mir ganz konkret umgestellt, dass ich wieder frühstücke. Ich habe früher diese 8 und 16 Stunden Intervallfasten gemacht. Das hat gut funktioniert, aber jetzt keine echte Verbesserung bei mir geschaffen, was nicht heißt, dass es das bei anderen tut. Aber ich frühstück wieder. Und es steht und fällt mit einem guten Vollkornbrot statt mit der Semmel. Meine Güte, die kann dann am Samstag von mir aus auch mit der Marmelade mal sein. Hört's doch nicht auf, irgendwie, also raus aus den Dogmen. Ja.
Ja.
Und dann sich mittags auch Zeit nehmen. Weg vom Smartphone. Raus aus den Terminen. Setz dich da mal hin und kau doch mal wieder ein bisschen öfter. Wir wissen es doch eh alle, wie es geht. Ne?
Ja.
Allein, ich hatte keinen Personal Trainer dabei. Und mein Personal Trainer ist jetzt eine App, die mit mir spricht und eine KI, die mir eine Empfehlung ausspricht und sagt, mach doch mal ein bisschen hiervon und davon. Und da ist das Spielerische in mir.
Ja.
Also mehr Cerealien, der Joghurt ist wieder dabei.
Ja.
Hühnchen ist wertschöpfungskettentechnisch ein schwieriges Thema. Aber ja, ich esse auch tatsächlich wieder mehr Weißes statt dem roten Fleisch. Dann reicht es aber auch zwei, dreimal die Woche. Die asiatische Küche liefert im Übrigen tolle Würzungen weg von Salz und dem Zucker, den wir in ganz viel westlicher Rezeptur haben. Das kann ich an der Stelle empfehlen. Das ist auch wieder mehr geworden. Ich schlafe besser. Ich habe jetzt in den letzten 8 Wochen, glaube ich, 4 oder 5 Kilogramm abgenommen. Das ist jetzt kein Diäteffekt, sondern es ist tatsächlich, ich bin gespannt aufs nächste Blutbild, um aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Auch.
Ich brauche dann auch so, dass mich eine Allgemeinmedizinerin dann lobt und sagt, hey, also auf das hoffe ich jetzt mal, musst mich in einem Jahr dann wieder fragen, ob das dann so war.
Genau.
Aber spielerisch und dann mit ganz kleinen Schritten, mit ganz kleinen Veränderungen einfach zu arbeiten. Und so hat sich mein Menüplan, mein Speiseplan ganz persönlich verändert.
Ja, das ist super interessant. Ich teile zum Schluss auch noch eine kleine Veränderung, die wir bei uns in der Familie beispielsweise eingeführt haben, weil mich das Thema dieser das Lebensmittelwegwerfens nicht so losgelassen hat. Und für meinen Geschmack haben wir das auch zu Hause zu häufig gehabt, dass dann irgendwas einfach nicht mehr gut war. Und gleichzeitig ist der Kühlschrank ja immer voll. Und mein Mann und ich, wir haben dann entschieden, dass wir so eine monatliche Übung machen und bevor wir wieder einkaufen gehen, einfach den Kühlschrank versuchen leer zu machen. Cool. Beispielsweise. Oder einfach versuchen, unsere Regale, die zu Hause ja voll sind, einfach leer zu machen, bevor wir irgendwie blind in diesem Alltagsroutinen-Chaos auch manchmal sagen, ja, wir gehen jetzt einkaufen und was wollt ihr heute Abend erstmal zu schauen? Nee, warte mal, wir haben ja noch Sachen da. Lass mal schauen, was wir aus dem, was wir zu Hause noch haben, machen können. Und es hat für uns eine ganz wundersame Befriedigung mit sich gebracht, so einen relativ aufgeräumten Kühlschrank zu Hause zu haben, der nicht irgendwie bis in die letzte Ecke vollgestopft ist mit irgendwelchen Sachen, sondern man wird dadurch vor allen Dingen auch kreativ, weil man denkt, okay, ich habe jetzt das und das, was mache ich jetzt daraus? Und irgendwie kommt dann ganz automatisch die Varietät auch auf den Teller. Und die Kinder haben es bisher ehrlich gesagt super gut mitgemacht. Also muss ich echt sagen, Chapeau, das hat für uns so diesen Gamified-Effekt auch, weil uns das irgendwie was gibt, wenn der Kühlschrank so sauber und aufgeräumt aussieht. Kann ich jedem empfehlen. Einfach mal eine gute Übung. Lass doch erstmal den Kühlschrank leer machen.
Auch da wird uns ein bisschen aus der Zukunftsforschung, die auch Teil meiner Arbeit ist, geblickt. Also die Kühlschränke werden uns bald erzählen, was sie aus dem, was sich im Kühlschrank befindet, fünf Mega. Rezepte dann vorschlagen. Ja, also das in diese Richtung geht's.
Ja.
Es gab die Thermomix-Revolution. Auch da wird es weitergehen, ja, dass mein Wearable dann meinem Thermomix irgendwann mal sagt, also, wie es gekocht wird. Also genau dahin müssen wir, dass das Thema der Automatisierung, der Digitalisierung auch zum Benefit für eine spielerische Herangehensweise wird. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Und ich schaue dich dabei an und du lächelst und strahlst an der Stelle dann natürlich auch. Und wo bleibt denn das schöne Leben? Ne? Also mit Verbot und Verzicht werden wir nicht weiterkommen,
schwierig,
sondern
nee,
übers Spielerische, dem Genuss treu zu bleiben, ohne dass er mir dann eine Herz-Kreislauf-Erkrankung in den 60er oder 70er Jahren, die ich noch vor mir habe, also ich bin jetzt über 50, vorauszusagen, das ist, glaube ich, das Ziel für uns alle. Also dieses morgens aufzuwachen, auch aus dem Ego heraus zu sagen, was ist denn jetzt für mich drin? Ja, und wenn meine App sagt, da ist ein bisschen Cerealien und dort ist ein bisschen Vollkornbrot und mach doch da noch Schnittlauch drauf und schon bin ich im Spielerischen, okay, klingt gut, mach ich mal.
Ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Christian, für diese super spannende Episode, für das tolle Gespräch mit mir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde, es waren so viele spannende Insights dabei, die du mit uns geteilt hast. Die inspirieren mich persönlich sehr dazu, weiter meinen Kühlschrank leer zu machen und immer wieder darüber nachzudenken, ja, wie kann man denn diese ganzen Player hier unterstützen, dass sie doch das Gesündere und Nachhaltigere irgendwie hier machen. Sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, ich sag dir danke für diese unfassbar interessanten Fragen und das hat sehr Spaß gemacht, eine große Bandbreite, glaube ich, ganz gut in einer Stunde auf den Punkt zu bringen. Und also an der Selbstoptimierung zu arbeiten, heißt nicht, dass man im Egoismus untergehen muss, sondern dass man spielerisch über ein Better Me auch ein Better Planet erzeugen kann.
Ja.
Daran lohnt sich's zu arbeiten für alle.
Absolut. Und all die spannenden Referenzen an Büchern oder Papern, die wir hier genannt haben, die packe ich in die Shownotes für euch zum Nachlesen. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.